heute hinführt, aus dem 2. Mose, Kapitel 16, die Verse 1 bis 5. Da steht: Und sie brachen von Elim auf. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Am 6. Tag aber, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von dem sein wird, was sie tagtäglich sammeln. Und die Verse 14 und 15. Und als die Tauschicht aufgestiegen war, siehe, da lag auf der Fläche der Wüste etwas Feines, Körniges, fein wie der Reif auf der Erde. Da sahen die Söhne Israel und sie sagten einer zum anderen: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sagte zu ihnen: Dies ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Und die letzten Verse 19 bis 21. Und Mose sagte zu ihnen: Niemand lasse etwas davon übrig bis zum Morgen. Aber sie hörten nicht auf Mose, sondern einige ließen etwas davon bis zum Morgen übrig. Da verfaulte es durch Würmer und stank. Da wurde Mose zornig über sie, und sie sammelten es morgen für morgen, jeder nach dem Maß seines Essens. Wenn aber die Sonne heiß wurde, dann zerschmolz es. Wir wollen uns zum gemeinsamen Gebet erheben.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stehe noch ganz unter dem Eindruck dessen, was Stefan gerade gesagt hat. Wüstenwanderung Israels, schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 10, den Versen ab Vers 6. Diese Dinge, die dem Volk Israel damals in der Wüstenwanderung widerfahren sind und die für uns im Alten Testament aufgeschrieben worden sind, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen. Vers 11. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter, das Ziel der Äonen gekommen ist. Und in Römer 15, Vers 4 schreibt der Apostel Paulus: Denn alles, was früher geschrieben ist im Alten Testament, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Apostel Paulus sagt also, was damals auf der Wüstenwanderung Israels geschah, ist als Vorbild für uns geschehen. Es ist geschrieben worden zu unserer Ermahnung. Es soll uns belehren, warnen, trösten, ermuntern und Hoffnung schenken. Der Weg Israels aus der Sklaverei in Ägypten durch die Wüste bis ins verheißene Land ist ein Modell, ein Vorbild, ein Modell für den Weg der neutestamentlichen Gemeinde. Was Israel hier erlebt hat, erleben auch wir in einer geistlich übertragenen Weise. Dieses dreistufige Modell Ägypten, Wüste, verheißenes Land steht als Bild für unseren Glaubensweg aus der Sklaverei, der Sünde und des Todes durch die Wüste dieses Lebens bis an das Ziel unserer himmlischen Berufung. Und so wollen wir jetzt mit Israel durch die Wüste ziehen und dabei etwas lernen für unseren eigenen, ganz persönlichen Weg durch die Wüste. 2. Mose 16, Vers 1. Und sie brachen von Elim auf. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt. Am 15. Tag des 2. Monats nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Das Erste, was überrascht, wenn man das liest, der Auszug aus Ägypten war ja am 14. des 1. Monats. Das war ja das erste Mal, wo sie dieses Passafest gehalten haben und dann aus Ägypten ausgezogen sind. Das liegt also jetzt gerade mal einen Monat zurück. Und in diesem Monat haben sie schon dieses große Wunder erlebt am Schilfmeer, wo sie in großer Verzweiflung von Gott vor den nacheilenden Truppen des Pharaos gerettet wurden. Und dann haben sie diese erste Station bereits erlebt, über die wir hier auch bereits nachgedacht haben, nämlich diese Station von Mara nach Elim. Das war ja diese erste Station Mara, der Ort der Bitterkeit, diese bittere Quelle, dieses bittere Wasser. Sie hatten Durst und konnten das Wasser doch nicht trinken, denn es war bitter. Und dann diese Erfahrung, dass das Holz in die Bitterkeit dieses Wassers hineingebracht werden musste, damit dieses Wunder der Verwandlung geschah und dieses bittere Wasser trinkbares, süßes, gutes Wasser wurde. Und wir hatten damals gesehen, Mara, dieser Ort der Bitterkeit, auch der Ort der Bitterkeit in unserem Leben, die Dinge, wo wir in unserem Leben bitter geworden sind, wo wir verletzt wurden, wo wir enttäuscht wurden, wo wir Dinge mit uns rumschleppen, oft über Jahre und Jahrzehnte. Und Gott uns hier einlädt, diese erste Station nach dem Auszug aus Ägypten, dass wir doch die Bitterkeit unseres Lebens verwandeln lassen in süßes, klares, lebendiges, frisches Wasser, in Wasser des Lebens. Und das kann nur geschehen, wenn das Holz, und das ist dieses große Symbol für das Holz des Kreuzes, wenn der Gekreuzigte in diese Bitterkeit unseres Lebens hineingenommen wird, wenn wir diese Bitterkeit loslassen, ihm bringen, ihm am Fuß des Kreuzes ablegen und ihn bitten, Herr, nimm diese Bitterkeit meines Lebens, nimm sie mit hinauf an dein Kreuz. Du bist dafür gestorben. Du hast all die Bitterkeit dieser Welt meines Lebens getragen am Kreuz. Und ich habe keinen Grund mehr, diese Bitterkeit meines Lebens festzuhalten und weiter bei mir zu lassen. Das war diese erste Station. Dann ging es weiter nach Elim. Und dann war dieses Wunder, wenn wir diese Bitterkeit loslassen, wenn wir Mara hinter uns lassen, dann kommen wir in diese wunderbare Oase Elim. Und diese Wüstenoase zeichnete sich dadurch aus, dass sie 12 Wasserquellen hatte und 70 Palmbäume. Und das war diese erste große, wunderbare Ruhe, die sie dort auf ihrer Wüste finden konnten. Das war die bisher schönste Zwischenstation, diese Oase Elim, ein Ort der Ruhe und Erquickung. Hier konnte das Volk wieder auftanken für den weiteren Weg durch die Wüste. Und so schenkt der Herr auch uns immer wieder auf unserem Weg durch die Wüste solche Momente der Ruhe und Erquickung. Die können ganz unterschiedlich sein. Heute wäre ja eigentlich Andreas Schäfer, der Leiter der Langsteinbacher Höhe, unter uns gewesen. Für mich war die Langsteinbacher Höhe immer wieder so eine Oase Elim, so ein Ort der Ruhe und Erquickung, wo ich auftanken konnte für den weiteren Weg. Wir wünschten uns, diese Momente würden nie aufhören. Doch Elim ist noch nicht das Land der Verheißung. Wir sind noch nicht am Ziel. Und deshalb müssen wir auch aus diesen wunderbaren Stationen, Phasen unseres Lebens, wo wir sagen, Mann, so könnte es bleiben, müssen wir auch hier wieder neu aufbrechen und weiterziehen. So wie auch die Jünger auf dem Berg der Verklärung einen Blick dieser kommenden Herrlichkeit erhaschen durften, kurz mal reinschauen durften und dann doch wieder ins Tal hinabsteigen mussten, um sich dem ganz alltäglichen Leben mit seinen Herausforderungen, Anfechtungen, Kämpfen und Einengungen zu stellen. Doch was lesen wir von diesem Moment des Hinabsteigens ins Tal? Matthäus 17, Vers 8. Als sie aber ihre Augen aufhoben. Das ist immer wieder das Entscheidende im Glauben. Worauf schauen wir? Worauf ist unser Blick gerichtet? Und gerade in diesen Tagen, in diesen Corona-Tagen, wo ich jeden Tag die Meldungen uns überfluten mit diesen schlimmen und gefährlichen Entwicklungen, dann sind auch wir ganz schnell versucht, unseren Blick nur noch auf diese Dinge zu richten. Dann werden wir fixiert, blockiert. Und Jesus möchte nicht, dass wir jeden Tag auf diese Dinge gucken, sondern dass wir unsere Augen aufheben, auf ihn schauen, so wie Petrus aus dem Wasser. Immer wieder in der Bibel sehen wir das. Worauf schauen wir? Worauf richten wir unseren Blick? Was schauen wir an? Wovon lassen wir uns bestimmen? Und hier lesen wir, als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und das ist das Entscheidende. Sie sahen niemand als Jesus allein. Wenn sich alles andere unseren Händen und Augen entzieht, wenn alles andere plötzlich weg ist, wenn nichts mehr trägt, nichts mehr verlässlich ist, dann bleibt uns doch Jesus. Jesus allein. Und das genügt. Wenn wir ihn nur haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Die Not unseres Lebens besteht doch immer wieder gerade darin, dass wir noch alles Mögliche neben Jesus haben wollen. Das ist doch das Problem unseres Lebens. Wir wollen immer alles Mögliche neben Jesus noch haben. Und deshalb führt Gott uns in die Wüste und ins Tal. Hier sollen wir lernen, allein auf Jesus zu sehen. Und das ist wohl der tiefste Grund dafür, warum Gott uns immer wieder hinaus in die Wüste und hinab ins Tal führt. Jesus allein, das ist das Lernziel unseres Glaubens. Die Wüste und das Tal sind die zwei großen Bilder der Bibel für unseren Weg auf dieser Erde. Wir sind noch nicht am Ziel, wir sind noch unterwegs zu unserer himmlischen Heimat. Aber wir sind nicht allein. Der Herr ist bei uns, er ist mit uns, er ist für uns. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, er ist sogar in uns. Also selten sind mir die Präpositionen der Bibel so groß, so wichtig geworden, wie da, wo die Bibel unsere Beziehung zu Jesus beschreibt, wo sie sagt, was er für uns ist. Präposition drückt ja eine Position aus, die zwei zueinander haben. Und die Bibel sagt, Jesus ist bei uns, mit uns, für uns, in uns. Das genügt. Er genügt. Doch unser Weg führt uns durch die Wüste Sinn. Wie so oft in der Bibel ist auch hier die Namensbedeutung ein Schlüssel zum Verständnis. Sinn bedeutet übersetzt Morast, Schlamm, Kot, Sumpf. Unser Weg durch diese Welt ist ein Weg durch den Morast, Schlamm, Kot und Sumpf der Sünde und Vergänglichkeit. Und hier kommen wir nur mühsam voran, bleiben manchmal stecken, machen uns manchmal schmutzig. Das ist anstrengend, mühsam und entspricht nicht immer unseren Erwartungen von dem Weg ins verheißene Land. Das haben wir uns einfacher vorgestellt. Und wir lesen in 2. Mose 16 ab Vers 2, da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Ihr aber habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Dieser Geist des Murrens ist eine gefährliche Sache. Er vergiftet unser Inneres. Er macht uns undankbar, unzufrieden und trübt unseren Blick für die Realität. Im verklärten Rückblick erscheint die Zeit der Sklaverei auf einmal als eine Zeit von Fleisch und Brot. Israel denkt nicht mehr an die Peitschen der Sklavenaufseher, sondern nur noch an die Fleischtöpfe Ägyptens. Vergessen ist all die Not der Sklaverei. Alles reduziert sich im Denken, in der Erinnerung auf die Fleischtöpfe Ägyptens. Die werden zum Symbol für die Verlockungen dieser Welt, aber auch für den Selbstbetrug unseres Lebens. Unsere natürliche, fleischliche Art zieht es zu den Fleischtöpfen dieser Welt. Fleisch will zu Fleisch, so ist das. Und dann wollen wir plötzlich, was immer es in unserem Leben auch ist, nur noch das eine und vergessen alles andere. Das Kreuz Christi, die Nachfolge Jesu, der Weg durch die Wüste, erscheint unserem Fleisch wenig begehrenswert. Und deshalb steigen immer wieder Menschen aus der Nachfolge Jesu aus und kehren nach Ägypten zurück. Auch bei dem Stephan war das ja mal eine ganze Zeit so. Wir erinnern uns vielleicht. Und das lesen wir auch von den Jüngern Jesu. Im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 60, da lesen wir, viele nun von seinen Jüngern, die seine Rede gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Das ist uns zu hart, das ist uns zu herausfordernd, das entspricht nicht so unseren Vorstellungen, wie wir uns das vorgestellt haben, mit der Chipstüte auf dem Sessel in den Himmel. Nein, das klingt bei Jesus jetzt plötzlich doch ganz anders. Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, genau da ist er wieder, dieser Geist des Murrens, da sprach er zu ihnen, ärgert euch dies? Und ich glaube, da sind wir an manchen Stellen unseres Lebens, wenn wir ehrlich sind, bleibt uns nur die Antwort, ja, das ärgert mich. Es gibt einiges an Wegführung in unserem Leben. Wenn wir ehrlich sind, können wir auf die Frage unseres Herrn, ärgert dich das? Nur sagen, ja, das ärgert mich. Nicht alles finde ich gut, nicht alles verstehe ich. Und dann lesen wir jetzt ab Vers 66 in Johannes 6 von einer ganz entscheidenden, ja geradezu tragischen Weichenstellung. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und da sprach Jesus zu den Zwölfen, bleibt ihr wenigstens bei mir? Nein. Wollt ihr etwa auch weggehen? Und jetzt kommt dieser Satz, den ich mir als Bekenntnis für uns alle in all diesen Notsituationen und in all diesen angefochtenen Situationen unseres Lebens so sehr wünsche, dass uns dieser Satz durch den Heiligen Geist auch geschenkt wird, in den Momenten, wo es auch uns mächtig innerlich zerreißt. Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Niemand sonst, nicht sonst. Nachfolge Jesu immer freiwillig. Und ich wünsche uns allen, dass uns in diesen Anfechtungssituationen dieser Satz geschenkt sei. Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wir lesen weiter in 2. Mose 16, ab Vers 11. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Ich habe das Murren der Söhne Israel gehört. Gott hört unser Murren. Rede zu ihnen und sprich: Zwischen den zwei Abenden werdet ihr Fleisch essen und am Morgen werdet ihr von Brot satt werden. So werdet ihr erkennen, dass ich Jahwe, euer Gott bin. Wie undankbar ist das Volk und wie geduldig ist Gott. Gott schenkt seinem Volk Brot und Fleisch, nicht wegen ihres Murrens, sondern trotz ihres Murrens. Das hätte er sowieso getan, denn Gott weiß, was sein Volk auf dem Weg durch die Wüste braucht. Und wie schade, dass Israel nicht im Vertrauen auf die Fürsorge Gottes und das Handeln Gottes abwarten konnte. Und so verbindet sich das folgende Wunder nicht mit dem Vertrauen, sondern mit dem Murren des Volkes. Das Wunder Gottes wird so zu einer Gnadenerfahrung, aber nicht zu einer Glaubenserfahrung. Ich habe gestern eine ganz kleine, banale Situation gehabt. Sie ist wirklich absolut banal und hat mich trotzdem geistlich an das erinnert. Ich war spazieren und an einem Ort, den ich nicht kannte. Und dann sollte ich den Hund mitnehmen und sollte diesen Weg da gehen. Und der war so schlecht, nur die Fahrradfahrer und die Straßen. Und nirgends kam ich irgendwo in Feld und Wiese rein. Und dann wurde ich so in dem Moment so von Murren erfüllt. Ja, eine Banalität, aber meine geistliche Latte liegt eben tief. Also ich murre schon bei sowas. Und ich war dann also richtig so. Und dann habe ich... Ich habe nicht zum Herrn gesagt: Herr, hast du vielleicht irgendwann jetzt nochmal einen schönen Weg, einen schönen Abzweig, fände ich jetzt ganz großartig, sondern murr, murr, murr. Und dann komme ich da lang und ich bin so gerade im Höhepunkt oder im Tiefpunkt meines Murrens und mit einmal, nur eine einzige Stelle, so ein kleiner Weg rein, da habe ich einen Weg gefunden, der war so, so wunderbar toll, dass ich nur gesagt habe: Herr, ich kann nur wieder sagen, tut mir leid. Wenn ich das mit dem Herrn im Vertrauen angegangen wäre, dann hätte ich diesen Weg als eine Glaubenserfahrung machen können. So habe ich diesen Weg als eine Gnadenerfahrung gemacht. Als eine Erfahrung, wie Gott immer wieder unverdient uns gnädig ist, trotz unseres Murrens uns beschenkt. Das ist wunderbar. Seine Gnadenerfahrungen sind großartig. Aber wie schön, wenn es nicht nur Gnadenerfahrungen, sondern auch Glaubenserfahrungen sein dürfen. Wenn wir ihn mit unserem Vertrauen ehren. Lasst uns in den schwierigen Phasen unseres Lebens daran denken, eben Gott nicht nur als den Problemlöser haben zu wollen, sondern ihn durch unser Vertrauen zu ehren. Ist euch das bewusst, dass wir durch unser Vertrauen Gott ehren? Nichts zu sehen, nichts zu erkennen, menschlich aller Grund zu murren. Aber Herr, ich vertraue dir, auch wenn du nicht jeden Wunsch erfüllst. Ich vertraue dir, weil du nur das Beste für mich willst, immer wieder neu. Dann ehren wir ihn vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt durch unser Vertrauen. Das freut sein Herz. Wenn er dann eingreift, dann darf das sogar zu einer Glaubenserfahrung werden. 2. Mose 16, Vers 4. Und da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Gott versorgt sein Volk mit Brot vom Himmel. Aber wieder zeigt sich, dass es Gott um mehr geht, als nur um die Befriedigung unserer äußeren Bedürfnisse, um die Klärung der äußeren Situation. Gott sucht in allem unseren Glauben. Und Glauben bedeutet immer unser Vertrauen und unseren Gehorsam. Glaube besteht immer aus diesen beiden Elementen, aus Vertrauen und aus Gehorsam. Wir vertrauen Gott und darum gehorchen wir ihm jetzt auch. Und Gott geht es auch hier bei diesem Gnadengeschenk, dieses Brotes vom Himmel, eben nicht nur darum, die Mohren, die brauchen was, ihr habt das. Problem gelöst, alles ruhig, alles schön. Das ist Gott zu wenig. Er möchte nicht nur unseren Körper satt machen, er möchte uns glaubensmäßig wachsen lassen. Und ich denke immer wieder an den Abraham, der die Verheißung dieses einen Kindes, dieses Erben bekommt. Und ihr glaubt's nicht, aber Gott hätte das auch in 9 Monaten hingekriegt mit dem Kind. Und er lässt Abraham 25 Jahre warten, statt 9 Monate. Warum? Weil der Abraham nicht nur zum Vater des Isaak werden sollte, sondern zu einem Vater des Glaubens. Gott geht es um viel mehr als nur um unser äußeres Sein. Es geht ihm immer wieder um unser inneres Werden. Und deshalb verbindet er das Gnadengeschenk des Himmelsbrotes mit dem Gebot, es täglich neu zu sammeln. Jeder soll nur seinen Tagesbedarf sammeln. Warum? Weil sich so der Glaube ausdrückt, dass Gott auch morgen noch genau das schenken wird, was ich brauche. Tag für Tag. Und deshalb beten wir, unser tägliches Brot gib uns heute. So leben wir in der täglichen Abhängigkeit von unserem Herrn und in der täglichen Erfahrung seiner Hilfe und seines Versorgens. Das ist die Glaubensschule Gottes. Darum schickt Gott den Elia an den Bachkrit, jeden Tag neu die Raben, die ihn dort versorgen. In Matthäus 6, 34 sagt unser Herr, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Es geht Gott um unser Vertrauen. Jedem Tag ist sein Maß, auch sein Maß an Übel, sein Maß an den Dingen, die schwierig sind, ist jedem Tag von Gott her sein Maß zugemessen. Und indem wir jetzt die Last der kommenden Tage, Wochen, Monate, Jahre noch hineinziehen in unser Heute, sprengen wir dieses Maß, das Gott eigentlich für unser Heute vorgesehen hat. Und dann wird die Last zu schwer. Der Herr sagt, ich habe dir auch nie gesagt, dass du heute die Last deines ganzen Lebens verarbeiten sollst. Nimm doch das Maß dieses Tages. Und diesen Tag lebe mit mir. Und diesen Tag werde ich dich durchbringen. Und morgen bin ich auch wieder ganz neu für dich da. Was nützt uns unser Sorgen? Überhaupt nichts. Jesus sagt, Matthäus 6, 27, wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge auch nur eine Elle zusetzen? Also wir können unseren Lebensweg durch unser Sorgen nicht einmal um 50 Zentimeter verlängern, so viel ist eine Elle. Überlegt mal, was wir alles anstellen, wo wir Sorgen planen, das geht nicht und das ist gefährlich, das muss ich machen und denken, planen und versuchen, alles im Griff zu behalten. Und Jesus sagt, nicht mal 50 Zentimeter kriegst du dein Leben damit länger. Vertrau mir doch. Ich sag mir das selber, ich bin auch ein Mensch, ich will Kontrolle. Ich brauche Sicherheit, ich brauche Planungssicherheit. Für mich ist die Corona-Zeit eine riesen Herausforderung. Ich soll Dienste machen, la höhe hier und da und weiß bis zum Tag vorher nicht, wird das oder wird das nicht. Bin hier nur am Telefonieren, kommen Sie nicht, wer muss einspringen. Also und andere haben es noch viel schlimmer, die haben noch beruflich und wirtschaftlich und finanziell, dass sie nicht wissen, wie soll das morgen werden. Die Corona-Zeit ist eine unglaublich herausfordernde Zeit. Und darum brauchen wir mehr denn je diese Botschaft. Sorg nicht für den morgigen Tag. Vertrau mir. Morgen bin ich wieder für dich da und schenk dir, was du brauchst. Und darum gibt es das Manna nur als Tagesration. Natürlich gab es auch hier wieder einige, die es für klüger hielten, das Wort Gottes zu ignorieren und kräftig Manna zu horten. Und mal Hand aufs Herz, wer von uns wäre da wohl dabei gewesen? Also ich lege die Hand für mich da nicht ins Feuer. Könnte mir vorstellen, ich hätte auch ein bisschen gehortet. Doch wir lesen, Vers 20, da verfaulte es durch Würmer und stank. Also das ist schon eine starke Botschaft, die Gott uns hier gibt. So ist es mit allem, was wir uns gegen den Willen Gottes aneignen. Früher oder später werden wir merken, da ist der Wurm drin. Früher oder später wird es uns stinken. Ganz sicher. Alles, was wir uns gegen den Willen Gottes aneignen, da ist der Wurm drin und das wird uns früher oder später stinken. Ganz egal, wie verheißungsvoll und glänzend es in diesem Moment auch vor uns steht. Was wir uns gegen das Gebot Gottes eigenmächtig nehmen, wird uns nie, nie zum Segen, sondern immer nur zum Fluch werden. Dieses Brot vom Himmel ist ein Bild. Ein Bild auf das Wort Gottes. Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 4 bei der Versuchung durch den Teufel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Also wir leben nicht nur vom Brot, sondern von dem Wort Gottes, das in unser Leben hineinkommt. Gottes Wort ist unser tägliches Manna für den Weg durch die Wüste. Und so wie unser tägliches Brot brauchen wir das Wort Gottes jeden Tag neu. Das Volk Israel sammelte das Manna jeden Morgen neu. Das gehörte zu ihrem ganz normalen Lebensrhythmus. Aufwachen, heiß Wasser aufsetzen, Schlaf aus den Augen reiben, raus, Manna sammeln. Jeden Tag. Ganz normaler, fester Lebensrhythmus. Haben wir auch einen festen Rhythmus in unserem Leben, wo wir das Wort Gottes für uns einsammeln? Früher, am Anfang meines Glaubens, habe ich so ganz feste Zeiten für stille Zeit. Und das war ganz klar, hatte alles seine feste Ordnung und seine Zeit. Und dann kam so die Zeit in meinem Leben, da dachte ich, na, du bist aber auch reichlich gesetzlich. Also das muss man nur nicht so sklavisch immer alles eintakten, mach das mal freier. Ja, dann wird stille Zeit zum Gesetz und nein, ist auch nicht gut. Und siehe da, die Freiheit des Lebens, die Freiheit, in der ich dann war, so richtig frei von jeder Einengung des Gesetzes, führte dann dazu, dass ich dann mit einmal gar nicht mehr gelesen habe. So ist es eben. Unser Fleisch, unser natürliches Sein zieht nicht zum Wort Gottes. Das zieht zum Fernseher und zum Computer und ich weiß nicht wohin. Aber zu Gottes Wort, da sitzen wir nicht da und sagen wir einmal, ach Mensch, was mache ich denn eigentlich jetzt? Ja, wieder Bibel lesen. Und was mache ich jetzt? Oh ja, Computerspielen oder Fernsehen oder weiß ich was. So funktioniert es doch im Regelfall. Darum klappt das mit dem Manna-Sammeln nicht einfach nur mal so, wenn man die Zeit dafür findet. Die gibt es im Zweifel dann nie. Deshalb brauchen wir für die Begegnung mit Gott, für das Wort Gottes in unserem Leben, für das Einsammeln des Mannas, einen festen Lebensrhythmus. Und das ist kein Gesetz, was uns einengt und unfrei macht. Das ist ein Lebensrhythmus, den wir brauchen, weil wir ansonsten uns immer nur wie ein Ping-Pong-Ball von rechts und links überall hin und her schießen lassen. Aber das, was wirklich wichtig ist, bleibt auf der Strecke. So sind wir gebaut. Wir brauchen einen festen Lebensrhythmus. Israel damals hatte den. Wo der in eurem Leben am sinnvollsten einzutakten ist, müsst ihr selber wissen. Aber ihr braucht in eurem Leben für das Wort Gottes, für die Begegnung mit Gott, für das Gebet, ihr braucht einen festen Lebensrhythmus. Sonst bleibt es auf der Strecke und ihr seid Christen, die dann vielleicht mal von so einem Satz der Losung leben und, wenn wir Glück haben, hier in der Predigt und ansonsten eine eigene Beziehung zum Wort habt ihr nicht. Das wäre eine Tragik. Also, lasst uns das ganz neu in den Blick nehmen. Das Volk sammelte täglich, es gehörte zu seinem festen Lebensrhythmus. Und so lasst doch uns diesem Einsammeln des himmlischen Manna, dieses Wortes Gottes, in unserem Lebensrhythmus fest verankern. Dazu gehört natürlich, dass wir uns bewusst sind, was dieses Brot vom Himmel für unser Leben bedeutet. 2. Mose 16, Vers 15 lesen wir, als die Kinder Israel das Manna sahen, sagte einer zum anderen, was ist denn das? Mose aber sagte zu ihm, das ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Und das gilt eben auch für unsere Bibel. Das ist das Brot, das uns der Herr zur Nahrung gegeben hat. Das Wachstum unseres inneren geistlichen Menschen hängt davon ab, wie wir uns ernähren. Paulus schreibt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und in welche Gebiete hinein, in welchen Acker hinein er sät, genau von diesem Acker wird er dann auch in der entsprechenden Weise ernten. Es gibt ein Gesetz von Saat und Ernte. Es gibt ein Gesetz von Ernährung und Wachstum. Das gehört einfach zusammen. Im Unterschied zum Manna wird das Wort Gottes, das wir gestern gesammelt haben, nicht schlecht werden. Hier findet das Bild seine Grenze. Wir dürfen uns einen großen Vorrat vom Wort Gottes anlegen. Und ich persönlich lebe immer noch, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich lebe immer noch von dem Vorrat aus diesen Jahren, Schule, Studium, Jugendarbeit, all dem, was damals eingesammelt worden ist, habe ich heute noch, profitiere ich heute noch von, lebe ich heute noch von. Also ja, wir dürfen uns einen großen Vorrat vom Wort Gottes anlegen, in den Phasen, wo die Zeiträume sind. Es gibt andere Zeiten, wo es sehr schwierig wird. Und doch gilt auch hier, wenn dir Gottes Wort nicht immer wieder neu und frisch in unserem Leben empfangen, werden wir merken, dass es irgendwie abgestanden wirkt und seine ursprüngliche Kraft in unserem Leben nicht mehr entfaltet. Es wirkt blass, schal, abgestanden. Es sind nur noch die Hülsen. Es ist noch das Zitat. Es ist noch das äußere Wort. Aber die Kraft, das Leben, die Beziehung, die Wirkungskraft, die ist verloren gegangen. Man merkt es uns an, ob wir Gottes Wort ganz neu und frisch vom Herrn empfangen haben aus dem Himmel oder ob wir aus der Dose leben. Das merkt man. Das merkt man auch geistlich. Wir brauchen das alte Wort Gottes jeden Tag neu. Das Manna ist ein Gnadengeschenk Gottes. Ohne jedes eigene Zutun des Menschen kommt es als voraussetzungsloses Geschenk Gottes aus dem Himmel. Da mussten die nichts für machen. Das schenkte Gott aus seiner Gnade vom Himmel. Aber es musste eingesammelt werden. Wir müssen uns dieses Geschenk der Gnade Gottes ganz persönlich aneignen. So können wir am Manna etwas lernen über die alte Frage, in welchem Verhältnis die Gnade Gottes zur Verantwortung des Menschen steht. Spielen wir diese beiden Seiten nie gegeneinander aus. Die Gnade Gottes bleibt immer ein Geschenk, doch jedes Geschenk muss auch persönlich angenommen werden. Wir lesen in Klagelieder 3, Vers 22, und die Situation müsst ihr euch vorstellen, diese Klagelieder schreibt der Prophet Jeremia, als Jerusalem und der Tempel in Schutt und Asche gelegt worden sind, ganz frisch. Da qualmt's, da raucht's noch, da sieht er überall die Steinhaufen und er sieht nichts mehr da, wo vorher die Häuser und der Tempel standen. Und da guckt er da hin und dann schreibt er, doch die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue. Die Gnade Gottes ist jeden Morgen neu. Lasst sie uns deshalb auch jeden Morgen neu einsammeln und in ihrer Kraft in den Tag gehen. Es gibt manchmal Tage, die stehen übermächtig vor uns. Und dieses Bewusstsein, Herr, auch heute für diesen Tag ist wieder deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Kraft, deine Treue. Du bist für diesen Tag heute wieder da. So lasst uns in unsere Tage gehen und besonders in die Tage, die so ganz besonders schwer vor uns stehen. Das Manna sollte am Morgen eingesammelt werden, weil es in der Hitze der Sonne zerschmolz. So lasst doch uns das Manna der Gnade Gottes und sein Wort einsammeln, bevor wir in die Hitze des Tages gehen. Denn sonst kommen wir am Ende nicht mehr dazu, dieses Manna einzusammeln. Und vor allem, wir brauchen doch seine Kraft, um den Tag zu bestehen. Wie lange schenkte Gott seinem Volk eigentlich das Manna? Wir lesen in 2. Mose 16, 35, die Söhne Israel aßen das Mahn 40 Jahre, bis sie in bewohntes Land kamen. Sie aßen das Mahn, bis sie an die Grenze des Landes Kanaan kamen. Zweimal bis. Also mit dem Einzug ins verheißene Land hörte das Manna schlagartig auf. Jetzt konnte das Volk von dem Ertrag des Landes essen. Jetzt galt wieder das ganz normale Gesetz von Saat und Ernte. Gott schenkt das Wunder vom Himmel, solange es nötig war. Gott schenkt seine Wunder zu unserer Errettung, nicht zu unserer Bequemlichkeit. Lasst uns deshalb nicht auf das Manna vom Himmel warten, wenn Gott uns bei dem Geschäft von Saat und Ernte sehen will. Auch das gehört zu einem nüchternen Glauben. Doch seinen Segen brauchen wir hierzu auch jeden Tag neu. Wir empfangen ihn halt nur auf eine andere Weise. Das Manna ist auch ein Bild für die Gnade Gottes, für das Wort Gottes und für die Gnade Gottes. Vor allem aber ist dieses Brot vom Himmel ein Bild für Jesus selbst. Der Herr spricht in Johannes 6, Vers 32, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, das Manna, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Es gibt eben nicht nur einen Hunger des Leibes. Es gibt auch einen Hunger der Seele und des Geistes. Und wir alle kennen diesen Hunger nach Leben, nach Liebe, nach Göttlichem und Ewigem. Wir spüren diesen inneren Hunger und versuchen ihn mit allem Möglichen zu stillen und merken doch immer wieder, dass die Dinge dieser Welt uns zutiefst nicht satt machen können. Dieser Hunger bleibt immer wieder. Wir dröhnen manchmal ihn zu, wir überspielen ihn für eine kurze Zeit durch äußere Reize, durch irgendetwas, Konsum, Ablenkung, Vergnügen, Hobby, und danach spüren wir immer noch da, dieser Hunger, diese letzte Leere unseres Lebens. Und in diesen Hunger unseres Lebens hinein schenkt Gott uns das Brot des Lebens, Jesus. Wie das Manna in der Wüste, das Brot aus dem Himmel war. So ist es jetzt Jesus, der Sohn, aus dem Himmel kommend zu uns in unser Leben. Das Manna ist also ein großes prophetisches Vorbild auf Jesus selbst. So greift er es hier auf. In Bethlehem, im Haus des Brotes, kommt dieses Brot vom Himmel auf die Erde. Ich finde das wieder so wunderbar. Wo wird dieses Brot des Lebens geboren? Wo kommt dieses Brot des Lebens zu uns auf die Erde? In Bethlehem. Und Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes. Wir würden heute sagen Brothausen. Was für eine Präzision Gottes. Er lässt das Brot vom Himmel in Brothausen, im Haus des Brotes, auf diese Erde zur Welt kommen. Was für eine unglaublich präzise Wirkung Gottes. Bethlehem. Und auf Golgatha wird dieses Brot dann gebrochen. In viele kleine Stücke. Damit jeder von uns davon nehmen und essen kann, so wie wir es bei der Feier des Abendmahls symbolisch bezeugen. So wie wir das Brot essen und dadurch in uns aufnehmen, sollen wir Jesus als Herrn und Erlöser in unser Leben aufnehmen. Er allein kann jeden Hunger unseres Lebens stillen. Hören wir deshalb immer wieder neu diese Einladung Jesu, die jedem von uns gilt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, und hier steht im Griechischen dieses Kommen in der Form des Präsens. Und im Griechischen bedeutet dieses Präsens, dass damit eine sich ständig wiederholende Tätigkeit ausgedrückt werden soll. Also wenn im Griechischen gezeigt werden soll, dass etwas sich nicht mit einer Tätigkeit erschöpft, sondern immer wieder getan werden will, dann schreibt der Grieche dieses Verb in der grammatikalischen Form des Präsens. Und hier steht, wer zu mir kommt, Präsens, das bedeutet, wer immer wieder neu zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Denken wir nicht, weil wir einmal unser Leben Jesus gegeben haben, das war's. Sondern immer wieder, wenn wir merken, dass wir in unserem Leben abdriften vom Herrn, irgendwie wieder in so eine ganz oberflächliche, weltliche Schiene reinkommen und er nur noch so als Alibi mitläuft, dann ist Zeit, wieder zu kommen. Wer zu mir kommt, immer wieder, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Denn er vermag jeden Hunger, jeden Durst, jede Sehnsucht, jede Leere unseres Herzens zu erfüllen und zu stillen, wenn wir sie ihm geben. Das ist das Entscheidende. Jesus allein, er ist alles und er will uns alles sein. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du vom Himmel gekommen bist als das wahrhaftige, lebendige Brot des Lebens, dass du dich hast brechen lassen am Kreuz, dass wir alle davon nehmen und essen und satt werden dürfen. Herr, danke, dass du aus lauter Liebe uns so suchst und zu jedem Einzelnen in die Leerräume, in die Sehnsuchtsräume unseres Lebens hineinkommen willst, um uns mit dir zu erfüllen, mit deinem Frieden, deiner Liebe, deinem Leben. Und Herr, gib es uns immer wieder, dass wir nicht versuchen, diese Leere, diesen Hunger auf andere Weise zu stillen, die doch nie satt machen kann, sondern dass wir immer wieder zu dir kommen und die leeren Stellen unseres Lebens von dir allein füllen lassen. Herr, danke für dieses wunderbare Bild deines Volkes im Alten Testament. Danke für dein Wort. Danke für dieses Manna, das wir täglich einsammeln dürfen. Herr, und danke dafür, dass du jeden Tag neu für uns sorgst und dass deine Gnade jeden Morgen neu da ist für uns. Dass du jeden Morgen, jeden Tag neu für uns da bist. Herr, danke. In diesem Glauben lass uns leben und wieder fröhliche, mutige Schritte tun. Wir loben und preisen dich und beten dich an. Amen.